ja schon interessant, dass man euch eine Frage stellt. Wollt ihr auch gehen, wo ihr doch gerade erst gekommen seid? Aber ich werde ein bisschen uns in den Text einführen. Wollt ihr auch gehen? Fragen, die Jesus stellt. Mir fiel sofort ein Erlebnis ein. Ich war noch Schülerin. Wir machten unsere Abschlussfahrt von der Schule als eine Skifreizeit. Wir sollten Skifahren lernen. Meine Eltern hatten überhaupt kein Geld für Ski oder sowas. Also kriegte ich irgendwelche ausgeliehen, die mir überhaupt nicht passten. Wenn ich hinfiel, dann fuhr mein Ski mit Schuh davon. Konnte ich hinterherlaufen, wieder einsammeln, mit nassen Socken weiterfahren. Also es war kein schönes Erlebnis. Aber wir starteten mutig am letzten Tag mit unserem Skilehrer, mit 18 Schülerinnen meiner Klasse. Ich war noch auf einem Mädchengymnasium, was vielleicht manches erklärt. Und mit diesen 18 sind wir oben losgefahren. Und eine nach der anderen wurde abtransportiert, weil der Skilehrer, den wir an dem Tag hatten, kannte uns gar nicht als Gruppe. Der wusste überhaupt nicht, was wir können und was nicht und hatte eine sehr komplizierte Tour ausgewählt. Wir sind unten zu dritt angekommen und ich war eine von den dreien, aber ich bin nie wieder Ski gefahren. Ich bin froh, dass ich das überlebt habe und kann mir auch, wenn ich jetzt Fernseh gucke und die ganzen Skisachen sehe, gar nicht vorstellen, dass sowas Spaß macht. Aber es macht anscheinend Spaß. Ihr könnt mich ja eines Besseren belehren, wenn ihr solche Skifans seid. Warum ich das erzähle? Es geht hier darum, dass am Anfang ganz viele bei Jesus dabei sind, aber am Ende wenige übrig bleiben. Und die fragt Jesus dann auch noch, wollt ihr auch gehen? Was ist denn passiert? Großes Wunder, 5000 Leute werden satt, sie bekommen Brot und Fische. Ein einmaliges Erlebnis. Jesus verschwindet plötzlich. Die Leute versuchen hinterherzukommen. Sie fahren mit ihrem Booten über den See und sehen ihn wieder in Kapernaum und sind ganz begeistert und erwarten mehr dieser Art von Jesus. Und sie fangen an zu vergleichen und sagen, Jesus, wie ist das denn? Der Moses, der hat unserem Volk in der Wüste damals Manna gegeben. Was hast du denn zu bieten? Das ist eine Frage, mit der sich viele Menschen erstmal Jesus nähern und sagen, was hat der mir denn zu bieten? Was bringt der für mein Leben? Oder geht's mir besser, wenn ich an den glaube? Habe ich dann so eine Art Lebensversicherung? Alles wird gut, ich erlebe nur noch Wunder, alles wird klasse. Ich bin mit allem versorgt, was ich zum Leben brauche. Und wer ist überhaupt dieser Jesus? Wir haben es gerade gesungen, der Vater und Jesus, wie hängt das zusammen? Das war für die Menschen ein Anstoß, denn Jesus sagt hier, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist, das Brot des Lebens. Und dass Jesus ein Mensch ist, das haben sie gesehen, das haben sie erlebt, er hat mit ihnen gegessen, der hat mit ihnen geredet, der war auf dem Boot unterwegs. Also das konnte man ganz klar sehen, aber dass Jesus den Anspruch erhebt, mit dem Vater im Himmel verbunden zu sein, dass er selber Gott ist, das ist zu viel des Guten. Das kann man nicht so einfach schlucken als gläubiger Jude. Das ist einfach ein Anspruch, den kann sich keiner anmaßen, auch nicht so ein Jesus, so ein Wanderprediger. Viele fangen an, sich darüber aufzuregen und zu ärgern. Jesus sagt, das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zanken die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Sie haben das wörtlich verstanden. Was soll das? Wir sind doch keine Kannibalen. Wie will der uns jetzt hier Fleisch geben? Jesus meint das im übertragenen Sinn. Es geht um seinen Tod und seine Auferstehung. Wir feiern heute das Abendmahl. Und das passt sehr, sehr gut zu diesem Text, wo es um das Brot des Lebens geht. Darum, was hat Jesus eigentlich für uns getan? Und woran dürfen wir teilhaben, indem wir auch zu dem Tisch des Herrn kommen, wo wir eingeladen sind, das zu schmecken und zu sehen und zu spüren, wie freundlich Gott ist, dass er uns in Jesus das ewige Leben schenkt, wenn wir uns mit ihm verbinden, wenn wir an ihm dranbleiben, wenn wir auch seine harten Worte ernst nehmen. Solche sprach er, als er in der Synagoge zu Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die solches hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Ist euch das ein Ärgernis? Ist dir das schon mal passiert, dass dir Worte von Jesus so richtig gegen den Strich gegangen sind? Dass du plötzlich gedacht hast, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt mit Jesus. Und vielleicht sind es nicht nur Worte, die dir gegen den Strich gehen. Vielleicht sind es auch Umstände in deinem Leben. Vielleicht sind es auch Dinge, die in deinem Leben passiert sind oder jetzt gerade geschehen, wo du sagst, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt mit Jesus. Die angenehmen Worte, die liebevollen Worte, die ich gut verstehen kann, die nehme ich auch gerne in Anspruch. Aber wenn dann was kommt, was ich nicht verstehen kann, was mich herausfordert, dann wird es schwierig. Wir hatten letztens ein Treffen, ganz interessant. Ich war sehr, sehr gespannt. Unser Jugendkreis war in der Jesus People Zeit richtig explosionsmäßig gewachsen in Duisburg. Wir waren in einer Kirchengemeinde, hatten uns dann dem CVJM angeschlossen und wir waren jeden Samstag 120, 150 Jugendliche, die sich getroffen haben, alles selbst organisiert, keine Erwachsenen dabei. Ich war damals 18 und war die Einzige, die schon Unterschrift leisten konnte, wenn wir eine Sporthalle gemietet haben für eine Evangelisation, die wir selber durchgeführt haben, selber Filme gemacht haben, alles dafür so hergestellt haben. Also das war schon eine spannende Zeit. Und wir hatten jetzt ein Treffen 40 Jahre nachher. Das hatten drei Leute organisiert, meine beste Schulfreundin, ein Pastor, der mittlerweile Pastor ist, der war mit Roland in einer Schulklasse und noch eine katholische Pastoralreferentin. Die drei hatten dieses Treffen organisiert und ich war äußerst gespannt, was da so auf mich zukommt. Und es war echt interessant. Man musste näher gucken, um sich überhaupt noch zu erkennen. Bei manchen dachte ich, die kenne ich überhaupt nicht, noch nie gesehen. Und zum Glück fiel mir immer im letzten Moment, wenn man sich so Auge in Auge gegenüberstand, der Name dann doch noch ein, weil man dann auf einmal an den Augen sah, ach, das könnte der oder die sein. Ist ja immer so, die anderen werden immer älter, man selber ja nicht. Und man wundert sich, wie alt die alle geworden sind im Laufe der Jahre. Wir haben dann einige Spielchen gemacht, wie das so ist. Und ich habe mich gewundert, wie fromm die das alles vorbereitet haben. Es sollte also auch eine Bibelarbeit geben, weil das war für unsere Jugendarbeit typisch. Wir haben immer eine Bibelarbeit gemacht. Das war damals gar nicht so typisch für christliche Jugendarbeiten. Aber das sollte es auch geben. Und ich war schon gespannt, wie wird das? Viele ehemalige Mitglieder aus dem Jugendkreis sind jetzt Pfarrer und Pastoren. Und dann gab es so Spielchen, wer hat Kinder in die Ecke und wer hat, was weiß ich, ist immer in seinem Beruf geblieben, in die Ecke und so Spielchen gab's. Und dann gab's auch eins, da wurde in die Mitte so eine Kirche aus Pappe gestellt. Und dann, wer glaubt noch so an Jesus wie vor 40 Jahren? Also im Sinne von, ich bin dabei geblieben, ich bin noch ganz lebendig als Christ unterwegs. Das war spannend. Das war echt spannend. Ich war erstaunt, wie viele in der Mitte standen, aber ich war auch erstaunt, wie viele ganz weit weg standen. Und interessanterweise, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, das war in unserem Fall so, die Pfarrer geworden sind, standen am weitesten weg. Das hat mich erschüttert. Als wir dann ins Gespräch kamen, merkten wir, es hat auch viel mit persönlichen Brüchen und Zerbrüchen zu tun, mit gescheiterten Ehen. Ich war erschreckt, wie viele unter uns geschieden waren. Miteinander gestartet im Jugendkreis und dann irgendwo auf der Strecke geblieben, gescheitert. Und durch das Scheitern nicht etwa näher zu Jesus gekommen, sondern weiter weg. Und das ist ja eine Entscheidung, die man trifft. Will man weggehen, wenn es schwierig wird? Oder ergreift man die Hand, von der vorhin in der Tageslosung die Rede war, die Hand, die sich ausstreckt und sagt, ich bin jetzt für dich da, ich helfe dir in deiner Not, wenn es hart wird, wenn du nicht weiter weißt. Ist es dann ein Anlass zu sagen, Jesus, das ist zu hart, ich gehe? Oder ist es ein Anlass zu sagen, jetzt erkenne ich, was du für mich tust, dass du mich annimmst, wenn ich scheitere, dass du mir meine Schuld vergibst und mir ewiges Leben schenkst, dass ich nicht verdienen kann, sondern dass ein Geschenk von dir ist. Deine Worte sind Worte des Lebens. Jesus fragt die 12, die anderen sind schon weg, die haben sich verkrümelt, die so mitgelaufen sind, die irgendwie das faszinierend fanden, spannend, mal ein neuer Guru, mal ausprobieren, mal vom Hörensagen mitlaufen, die waren schon längst wieder umgekehrt. Vers 66 aus Johannes 6. Aus diesem Anlass traten viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Hier war es jetzt nicht der persönliche Zerbruch, hier war es der Anspruch, den Jesus hatte. Kann man das wirklich glauben, dass Jesus Gott ist und dass er in dieser Autorität auch handelt? Jesus sagt, dass er mit dem Vater so verbunden ist, dass der Vater die Menschen zu ihm zieht. Wir waren vor etlichen Jahren im Nordsudan unterwegs und haben da jemanden getroffen, der aus dem Islam heraus zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und er stellt uns immer ganz spannende Fragen. Und seine eine Frage war, ja, ich habe jetzt verstanden, dass Jesus für uns gestorben ist. Und ich habe verstanden, dass der Heilige Geist uns Gaben schenkt. Was macht eigentlich der Vater den ganzen Tag? Ich weiß jetzt nicht, was eure theologische Antwort wäre. Mir fiel in dem Moment nur dieser Bibelvers ein, dass der Vater die Menschen zu sich zieht. Und ich habe gesagt, ach weißt du, der sitzt im Himmel und zieht den ganzen Tag die Menschen zu sich. So stelle ich mir das auch vor, dass die Liebe, die der Vater für uns hat, ständig nach uns ruft, uns zu sich zieht. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir einen Menschen lieben und möchten, dass er diese Liebe annimmt oder möchten, dass er versteht, wie sehr wir ihn lieben, dass wir dann so ein Ziehen spüren. Wir möchten den an uns ziehen. So zieht der Vater die Menschen auf dieser Welt zu sich. Und in unseren Tagen auf ganz erstaunliche Art und Weise auch Menschen, die vorher noch nie die Chance hatten, das Evangelium zu hören und jetzt in unserem Land zum ersten Mal die Freiheit haben, überhaupt zu verstehen, was wir Christen glauben. Es ist unglaublich, was da passiert, wie viele getauft werden an Jesus glauben, die in ihren Heimatländern nie die Chance dazu gehabt hätten. Der Vater zieht. Aber Jesus gibt die Freiheit. Er spricht zu den Jüngern, zu den Zwölfen, also zu denen, die er handverlesen ausgewählt hat, die am nächsten an ihm dran sind, auf die er baut, für die er die Zukunft quasi schon voraussieht, dass sie nämlich seine Apostel, seine Säulen in der zukünftigen Gemeinde sein werden. Die spricht er an und sagt, wollt ihr nicht auch weggehen? Sie sind berufen, sie haben schon viel verstanden, aber sie haben immer noch die Freiheit wegzugehen. Das ist unglaublich. Nicht festgelegt, nicht festgenagelt, sondern immer noch mit der Freiheit zu gehen oder zu bleiben, näher ranzukommen oder weiter wegzugehen. Wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Wahrscheinlich kennt ihr aus der Luther-Übersetzung oder aus dem Lied, was wir nachher noch singen, wohin sollen wir gehen? Ich fand das hier in der Übersetzung klasse, dass da steht, zu wem sollen wir gehen? Nicht nur, naja, es versorgt uns keiner besser als du, bei dir kriegen wir ab und zu Brot und Fisch, sondern du als Person bindest uns. Und das ist das, was, glaube ich, den Unterschied ausmacht zwischen Menschen, die Jesus erlebt haben und Menschen, die von Jesus fasziniert sind. Wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann kommt eine neue Art von Bindung und Beziehung in dein Leben hinein. Dann ist es nicht nur etwas, was die anderen erleben, sondern was du selber erlebst. Diese Beziehung und Bindung. Ich saß letzte Tage mit einer Freundin zusammen, die ganz viel persönliche Not erlebt hat in den letzten Jahren. Sie ist jetzt Mitte 70 und ich denke, so viel möchte ich gar nicht erleben, wie sie an persönlicher Enttäuschung, Betrug und so weiter im persönlichen Leben erlebt hat. Ehebruch und alles, was dazugehört, verstoßen werden, alles, was man sich vorstellen kann. Und die sagte, weißt du, ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Jesus das alles zu durchleben. Das Einzige, was immer bleibt, ist Jesus. Sie sagt, auch wenn ich verzweifle, aber ich komme an Jesus nicht vorbei. Jesus ist für mich da. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Wenn man sich einmal an Jesus als Person auch gebunden hat, als Vater und Sohn und Heiliger Geist, über Jesus in die Beziehung, in die ganz persönliche Beziehung zu Gott gekommen ist, dann ist das etwas, was bleibt. Auch wenn man vielleicht für eine Zeit weggeht. Auch das haben wir schon oft erlebt. Ich erinnere mich an einen Fall im Christustreff, ist jetzt schon 25 Jahre her oder länger. Da war jemand im Christustreff, der ganz große Probleme hatte, war Christ, ein junger Mann, der Probleme damit hatte, dass ihm die Haare ausfielen. Und der sagte, es kann doch nicht sein, dass ich noch so jung bin, Anfang 20, und schon keine Haare mehr habe. Da ist doch irgendwas in meiner Beziehung mit Gott nicht richtig. Und ich werde bestimmt keine Frau finden, wenn ich so aussehe. Und das war für ihn das allergrößte Thema. Und er hat sich ganz abgewandt vom Glauben. Ich fand das merkwürdig, aber man weiß auch nicht, woran das Herz letztlich hängt oder woran man festmacht, ob Jesus einen wirklich gerne hat oder nicht. Für ihn war das der Punkt, an dem er festgemacht hat, liebt Jesus mich oder nicht. Das ist der falsche Punkt. Natürlich würden wir alle zustimmen, gerade die, die auch mehr Solidarität mit ihm schon zeigen. Äußerlich. Kein Grund, Jesus zu verlassen. Aber was ist es bei dir, was ist es bei mir? Wo ist der Lackmustest? Wo ist das, was Jesus nicht darf in meinem Leben? Wo würde er bei mir die Grenze überschreiten, dass ich sage, das kann er mir doch nicht zumuten, wenn er mich liebt? Wo kehrst du ihm den Rücken, unbewusst oder auch bewusst und hoffentlich nur für eine Zeit? Dieser junge Mann kam einige Jahre später wieder zurück zu Jesus, hat sein Leben ganz neu Jesus anvertraut, ist durchgestartet und ist leider, das muss ich auch sagen, kurz darauf tödlich verunglückt bei einem Motorradunfall. Er lebt also nicht mehr. Aber wie froh war ich, zu wissen, dass er seine Beziehung zu Jesus wieder bereinigt hat, bevor es zu diesem Unfall kam. Das soll jetzt kein Drohszenario sein, das ist einfach die reale Geschichte, die ich euch hier erzähle. Das heißt jetzt nicht, dass sowas dann passiert. Das ist nur der Fall gewesen, den ich damit auch abschließen möchte. Harte Worte von Jesus, der Anspruch von Jesus. Ich kann nur mit ihm verbunden sein, wenn ich das akzeptiere, dass er alles für mich getan hat, dass er das Brot des Lebens ist, dass er mir das ewige Leben schenkt. Petrus antwortet, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Wir haben geglaubt und erkannt. Ich erinnere mich an meine Führerscheinprüfung. Das ist ewig her. Mein Neffe ist jetzt Fahrschullehrer. Ich glaube, wenn der mich noch mal prüfen würde, ich hätte keine Chance, meinen Führerschein noch mal zu kriegen. Aber ich erinnere mich, dass man so komische Formeln benutzen musste, um den Bremsweg auszurechnen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand die noch parat hat, wenn ihr so im Auto sitzt und mit 150 über die Autobahn brettert, ob ihr dann mal schnell eben den Bremsweg ausrechnet. Ich wusste, es gibt diese Formel. Ich wusste, die ist wichtig. Ich wusste, die kann Leben retten. Aber ich hatte noch keine Erfahrung damit. Die Erfahrung, bremsen zu müssen bei einem hohen Tempo, die habe ich erst später gemacht. Und dann gemerkt, dass es auch Sinn macht, sich darüber Gedanken zu machen, wie lange brauche ich eigentlich, bis das Auto steht. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber mir fiel nichts Besseres ein, um den Unterschied zwischen Glauben und Erkennen deutlich zu machen. Ich glaube, dass diese Formel wichtig ist. Ja, klar, macht ja auch Sinn. Aber ich erkenne, wie lange ein Bremsweg ist, wenn ich bremsen muss. Glauben und Erkennen sind zwei Beine, auf denen ein Christ eigentlich steht. Ich glaube, ich halte für wahr, ich halte mich fest an dem, was da steht. Aber das Erkennen hat auch mit Erarbeiten zu tun, mit Erleben zu tun, mit Umsetzen zu tun. Das sagt Jesus auch. Wenn jemand wissen will, ob diese Worte von mir sind oder nicht oder von Gott sind, dann muss er sie tun. Dann muss er sie umsetzen. Zum Glauben kommt das Erkennen und aus dem Erkennen kommt die Erfahrung. Und die Erfahrung lehrt uns, in schweren Zeiten und bei harten Worten von Jesus festzuhalten, zu ihm zu rennen und nicht von ihm weg. Denn wohin sollten wir gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du Worte des ewigen Lebens hast. Und das ewige Leben weist weit hinaus über das, was uns in dieser Zeit und in dieser Welt geschieht. Ewiges Leben, unzerstörbares Leben. das Leben, das bleibt, auch wenn wir hier auf dieser Seite der Wirklichkeit die Augen zumachen. Ein Leben, das uns niemand nehmen kann. Wir singen immer dieses schöne Lied, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Und ich dachte, es ist gut, das mal miteinander zu sprechen. Und ich denke, das machen wir jetzt als Abschluss. Wir haben ja gleich noch das Abendmahl, deswegen ist die Predigt ein bisschen kürzer, hoffe ich jedenfalls. Ich habe jetzt gar nicht auf die Uhr geguckt, als sonst. Wir reden das miteinander und dann bitte ich die Band, dass wir es auch noch mal miteinander singen. Und ich möchte euch bitten, beim Sprechen wirklich darauf zu achten, will ich das sagen? Es muss keiner mitsprechen, es ist kein Zwang. Kann ich das sagen? Will ich das sagen? Ist das mein Gebet quasi? Und wenn du sagst, ich kenne das Lied gar nicht, deswegen weiß ich nicht, ob ich mitlese oder nicht, dann warte einfach ab und dann sing aus vollem Herzen mit, wenn du den Text schon mal gehört oder gelesen hast. Amen. Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Wo auf der Welt fänden wir Glück? Niemand, kein Mensch kann uns so viel geben wie du. Du führst uns zum Leben zurück. Nur du schenkst uns Lebensglück. Aus deinem Mund höre ich das schönste Liebeslied. An deinem Ohr darf ich sagen, was die Seele fühlt. An deiner Hand kann ich fallen und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt.